Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Sophie und Danny und wir betreiben den Blog Internet Innovators. Heute sprechen wir mit Yannick Wegert, Key Account Manager bei der Adsol GmbH aus Hamburg. Yannick hat letzte Woche beim Akquisa Digital Marketing Summit über das Thema Automatisierung im SEA gesprochen. Darum soll es auch heute im Interview gehen und um das Thema SEA allgemein. Hallo Jannik, vielen Dank, dass du dir die Zeit für das Interview genommen hast und uns ein paar Fragen beantwortest. Aber zuerst mal für alle, die dich noch nicht kennen und den Vortrag noch nicht gesehen haben, stell dich doch gerne mal kurz vor. Was macht die Adsol GmbH und was ist deine Rolle?
Ja, hallo Sophie, hallo Danny, vielen Dank auch nochmal an euch für die Einladung und für das Interview. Ja, wir bei Adsol bieten ein automatisiertes Kampagnenmanagement-Tool für Google Search Ads, also genau genommen alle Textanzeigen im klassischen Sinn, die bei Google und auch bei Microsoft Ads geschaltet werden. Und Inhalt des Kampagnenmanagements ist das Bewerben bestehender und neuer Keywords mit Anzeigen, Landingpages, einer Kampagnen- und Anzeigenstruktur, also die leere Hülle eines Google Ads Accounts und eines Microsoft Ads Accounts zu füllen. Und meine Aufgabe dabei als Key Account Manager ist die Betreuung der Bestandskunden, aber auch der Neukunden, des Onboardings und das Begleiten von Tests. Als Softwareanbieter wollen die Kunden und die Retailer, die Online-Advertiser unsere Software immer gerne testen und wollen sich davon überzeugen, dass es am Ende auch besser funktioniert. Und das ist auch ein großer Teil meiner Aufgabe mit den Neukunden und mit den Kunden.
Cool, dann danke dir für die kurze Einführung. Jetzt wissen wir, was die App so ungefähr macht. Welche Arbeitsschritte werden denn aber genau automatisiert? Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass beispielsweise das Einbuchen von Keywords sehr zeitintensiv ist.
Genau, ja, da sprichst du genau das an, was nicht die Kernaufgabe ist, das Buchen von Keywords, also das Bewerben von Keywords. Und wenn man sich das vorstellt, welchen Aufwand man als, ja, als SEA-Manager, als Online-Marketing-Manager traditionell in der Oberfläche von Google Ads oder von Microsoft Ads machen müsste, macht das heute schon fast keiner mehr. Also wirklich in die Oberfläche reingehen, dort eine Kampagne anlegen mit all den Einstellungen, Anzeigengruppen anlegen, in diesen Anzeigengruppen die passenden Keywords hinterlegen und dazu dann auch noch mal die Anzeigentexte schreiben, die auch möglichst ja genau und spezifisch sein sollen. Also wenn jemand nach einem genauen Produkt sucht, möchte ich das auch in der Anzeige ansprechen, damit der Nutzer dann auch auf diese Anzeige dann am Ende draufklickt. Und ja, wenn er da draufklickt, muss er ja noch verlinkt werden. Also braucht man auch noch eine Landingpage. Und gerade im Segment der Online-Shops oder der Online-Anbieter mit breiten Angebotspaletten mit viel Sortiment macht es natürlich Sinn, auch nahezu das ganze Sortiment zu bewerben. Ist da also die Automatisierung dieser kleinteiligen Arbeitsschritte, wir nennen das bei Adsol auch häufig wenig wertschöpfende Tätigkeiten, also wenn ich den ganzen Tag davor sitze und ein Keyword nach dem anderen in die Google Ads-Oberfläche eingebe, ist es dann deutlich effektiver, das mit einem Prozess zu automatisieren, sodass dann über Schnittstellen die Keywords anzeigen, Landingpages, die Kampagnen mit den Einstellungen und natürlich auch die Anzeigengruppen alle angelegt, ja, angelegt und eingerichtet werden.
Ja, und bei deinem Vortrag bei der Digital Marketing Summit, da bist du schon drauf eingegangen, aber kannst du vielleicht auch hier für uns noch mal ganz kurz darauf eingehen, für welche Unternehmen sich denn automatisiertes SEA lohnt oder beziehungsweise SEA allgemein?
Im Vortrag bin ich ja darauf eingegangen, dass es auch gerade in Form für Adsol und den Leistungen, die wir anbieten, schon ein gewisses Level des Spendes benötigt. Also wir rechnen da immer so mal mit mindestens 10.000 Euro Umsatz im Monat, den man bei oder Kosten, die man bei Google Ads, Microsoft Ads hat. Es ist aber auch nochmal geknüpft an dieser Angebotspalette, die ich gerade schon erwähnt habe. Gerade also Online-Shops, die jetzt nicht nur ein Produkt verkaufen, sondern breite Sortimente haben, vor allem viele Marken, viele Fremd- und Handelsmarken vertreiben, aber auch andere Anbieter wie im Reisesegment oder auch im Segment einiger Dienstleistungen. Wir haben beispielsweise auch einen Kunden im Handytarifebereich, also wo die Kunden auch sehr viel unterschiedliche Dinge suchen und am Ende den gleichen Absicht haben. Dafür lohnt sich gerade diese Automatisierung des Kampagnenmanagements. wenn ich nur ein ganz spezifisches Produkt verkaufe, damit kann ich auch viel Geld bei Google Ads ausgeben. Also ein schönes Beispiel waren in der Vergangenheit ja immer die Dieselgate-Klagen, wo die Anwälte das für 10 Euro pro Klick eingekauft hat. Da gab es dann ein Keyword, worauf alles lief. Diese Automatisierung im SEA, die lohnt sich vor allem auch bei breiten Produktpaletten, wo man sehr, sehr viel Angebot hat, was man dort bewerben muss. Und damit kommt natürlich gleichzeitig auch hohe Ausgaben. Und wenn man dann noch den internationalen Case hat, also wenn das Ganze nicht nur in einem Land, in einer Sprache vermarktet werden soll, da geht es dann quasi nicht mehr ohne Automatisierung. Da bräuchte man doch schon eine ganze Mannschaft von SEA-Managern, die den ganzen Tag nichts anderes tun. Und wer so eine Mannschaft auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland, mit den Experten findet, viel Glück dabei.
Ja, vielen Dank. Und bei deinem Vortrag bist du auch auf die ETAs und RSAs eingegangen. Könntest du das vielleicht auch noch mal ganz kurz erklären, auch was da vielleicht die Unterschiede sind?
Ja, wir sind gerade bei Google und Microsoft Ads macht ja Google alles nachts. In einer sehr interessanten Phase. Es gibt nämlich, historisch gesehen, gab es mal Standardtextanzeigen. Und diese Standardtextanzeigen hatten nur zwei Headlines, die 30 Zeichen lang waren, und eine Langtext mit 90 Zeichen, der da drunter war. Und der wurde irgendwann eingeführt, schon vor Jahren, oder eingestellt. Und danach kamen die ETAs, die Expanded Text Ads, oder in Deutsch die erweiterten Textanzeigen. Das war einfach ein Anzeigenformat, wo es eine dritte Headline gab, also noch mehr Platz in den Google-Suchergebnissen, und eine zweite Description. Die beiden waren aber optional und wurden nicht immer ausgespielt. Und damit man da möglichst viel variiert und auch Anzeigen gegeneinander testen kann, sind die Kunden dahin übergegangen, bis zu 3 oder 4 unterschiedliche ETAs, also erweiterte Textanzeigen, anzulegen, um die Texte gegeneinander zu testen und am Ende von Google auch wieder algorithmusbasiert die beste Anzeige, das nennt sich dann Optimized Ad Rotation, also dass Google dann die beste von diesen 4 oder 3 erweiterten Textanzeigen ausspielt. Und diese interessante Phase, die ich angesprochen habe, ist, dass Google genau dieses Generieren und Erstellen von mehreren Anzeigen mit einem eigenen Anzeigenformat automatisiert hat. Und das sind die RSA, das sind die Responsive Search Ads, oder in Deutschland heißen sie vielseitige Suchanzeigen, ist etwas unüblich der Name. Und diese RSAs unterscheiden sich dahin, man hat eine Anzeige im System, diese Anzeige enthält aber 15 Überschriften oder bis zu 15 Überschriften und 4 Descriptions. Die Anzeige bei Google in den Suchergebnissen ist am Ende nahezu identisch mit den erweiterten Textanzeigen. Also es werden meistens 2 Headlines und eine Description angezeigt. Google macht aber aus diesen Kombinationsmöglichkeiten dieser 15 Überschriften unzählige Anzeigenkombinationen und testet die auch wieder AI, mit ihrer künstlichen Intelligenz. Also nimmt dem Werbetreibenden diese Arbeit ab, 4 unterschiedliche Texte zu schreiben, 4-mal unterschiedliche Kombinationen der Wordings zu übernehmen, und automatisiert diesen Gedanken und testet das mit der AI. Steht aber bei vielen auch in der Kritik, weil durch diese zufällige Rotation und diese zufällige Zusammenwürfelung, die dort bei den Anzeigen passiert, kommen häufig Anzeigen zustande, die die Doppelungen enthalten. Also was ein normaler SEA-Manager eigentlich immer vermeidet. Dann steht da Kleider bei Zalando, jetzt Kleider kaufen. Solche Kombinationen sind eher ungewünscht. Und man vertraut da sehr stark der KI oder der des Machine Learnings von Google, diese Anzeigen am Ende bestmöglich auszuspielen. Deshalb benutzen auch immer noch viele, deshalb diese Übergangsphase, weiterhin die erweiterten Textanzeigen. Aber vor ein paar Wochen wurde angekündigt, nächstes Jahr im Juni gibt es nur noch diese Responsive Search Ads, nur noch den RSAs. Dann bleibt es also dem SEA-Manager nichts anderes übrig, dieses neue Anzeigenformat zu verwenden. Und er kann quasi selber keine Formulierungen der Anzeigenkombination wirklich testen. Das wird vornehmlich dann von Google gesteuert.
Ja, vielen Dank. Jetzt hast du ja schon sehr genau erwähnt, was euer Tool so macht und welche Vorteile sich ergeben und welche Zeitersparnis da vor allem möglich ist. Angenommen, ein Unternehmen hat es aber euer Tool implementiert. Anhand welcher Kennzahlen oder KPIs kann es denn letztendlich den Erfolg messen?
Ja, da gibt es meistens zwei Richtungen, in denen das Ganze bewertet wird. Das erste, das haben wir auch in dem Vortrag gar nicht so stark behandelt, aber spielt auch häufig eine Rolle, das ist die Click-Through-Rate, die CTR. Die Click-Through-Rate bedeutet, wie viel oder wie häufig wurde meine Anzeige bei Google oder bei Microsoft Ads ausgespielt und wie viel Prozent der Nutzer haben auf diese Anzeige draufgeklickt. Damit bewerten nämlich unsere Kunden oder insgesamt der SEA-Bereich, habe ich gute Anzeigen und eine gute Platzierung in den Google-Suchergebnissen. Desto weiter oben ich bin bei Google, desto höher ist die Click-Through-Rate, das ist natürlich klar. Aber auch die Formulierung und die Anzeigen spielen da eine große Rolle. Da gibt es eine andere Case-Study, die haben wir letztes Mal vorgestellt auf dem Acquisa Digital Marketing Summit mit Freenet. Die hatten vorher ganz allgemeine Anzeigen, quasi immer die gleiche Angebotsanzeige mit ihrem günstigsten Tarif und sind nie darauf eingegangen, was der Kunde wirklich gesucht hat. Und da hat sich die CTR deutlich gestiegen. Also ich hatte auch viel, man hatte viel mehr Nutzer, die am Ende die Anzeigen auch wirklich angeklickt haben und die sich auch davon angesprochen gefühlt haben und nicht die Anzeige einfach quasi überscrollt haben und dann irgendwelche Anzeigen anklicken. Weil damit holt man sich natürlich auch schon die wirklich die Interesse an diesem Thema haben, was sie gerade suchen, an den Produkten oder an den Dienstleistungen, die suchen, erstmal auf die Seite. Und die zweite Richtung, in der das Ganze bewertet wird, da haben wir ja auch einen hohen Wert drauf gelegt in dem Vortrag, ist die Conversion Rate. Also wie viele Nutzer, die dann auf die Anzeige klicken, konvertieren, also wie viele davon schließen am Ende einen Kauf ab. Weil desto höher dieser Wert ist, desto genauer kann man auch solche Anzeigenleistungen bewerten, wie gut sie am Ende dann auch performen. Weil wenn ich viele sehr interessierte Nutzer durch eine hohe CTR auf den Shop locke, jetzt in dem Fall von Peter Hahn, und die dann auch noch deutlich wahrscheinlicher sind, dass sie es abschließen, wirkt sich das dann auf den CPC aus, also den effektiven Klickpreis, den ich zahlen muss. Das bewertet Google nämlich sehr positiv, wenn die CTR sehr gut ist. Und mit niedrigeren Kosten habe ich dann, das ist ja auch ein Teil, den wir mit reingebracht haben, KNR, also die Kosten-Nachfrage-Relation oder bei vielen im Markt als Kosten-Umsatz-Relation bekannt. Ich muss also weniger Kosten einsetzen, um den gleichen Umsatz zu machen. Und dann ist also dieser prozentuale Wert niedriger und ich kann mein Marketingbudget effektiver einsetzen. Und das ist am Ende dann der Wert, der vor allem bewertet wird für Tests oder im SEA, bekomme ich mit wenig Kosten viel Umsatz rein.
Ja, danke. Heißt also, die Kennzahlen beeinflussen sich auch gegenseitig.
Definitiv, richtig. Wenn die Conversion Rate im Keller ist, dann ist meistens auch die KNR im Eimer, dann kann die CTR noch so gut sein. Dann zieht man sich meistens aus der Erfahrung die falschen Nutzer mit falschen Keywords oder falschen Anzeigen auf die Seite, mit falschen Versprechungen noch häufig.
Okay, alles klar. Um nochmal auf deinen Vortrag beim Digital Marketing Summit einzugehen. Du hattest da von dem NLP-Algorithmus gesprochen, dass euer Tool darauf basiert. Wofür steht denn das NLP und was genau hat es damit auf sich?
Genau, NLP bedeutet Natural Language Processing, also die Sprachverarbeitung von Computern. Ganz einfach. Das heißt, jede Siri, Alexa fällt unter NLP. Und dadurch, dass ja Sprache nicht nur gesprochenes Wort ist, sondern auch geschriebenes Wort ist, fallen unsere Algorithmen und Systeme, die wir dort einsetzen, eben auch unter diesen Natural Language Processing. Was wir dort einsetzen, ist natürlich deutlich simpler als das, was jetzt eine Siri braucht. Wir müssen keinen SEA-Manager zuhören, wie sie Keywords runterbeten, sondern am Ende kriegen wir eine Liste von Suchanfragen von Keywords und die Natur von Keywords und Suchanfragen, das, was die Nutzer bei Google eingeben, sind ja wirklich Stichpunkte. Da schreibt keiner ganze Sätze oder ich möchte jetzt Kleider in Rot kaufen und die sollen 3 Tage später geliefert werden, sondern Kleider rot. Und das ist die sprachliche Verarbeitung, wo wir für Keywords, für Suchen den Kontext bilden wollen. Und der Kontext in dem Bereich auf dieses wo es um Verkaufen geht, ist dann, ist das ein Produkt? Hat das Produkt eine Marke? Ist in dem Suchbegriff eine Farbe, ein Geschlecht, ein Verb enthalten wie kaufen, was natürlich eine ganz andere Nutzerintention ausruft, als wenn jemand nach was ganz anderem sucht. Also ist unsere sprachliche Verarbeitung dieses Anrechnen, Anreichern von Kontexten, und das nennen wir dann am Ende Entitäten und auch Entitätenerkennung. Das habe ich auch in dem Vortrag mal als Begriff verwendet. Also ist diese Entitätenerkennung, die den Kontext an die Suchen anreichert, ein großer Teil des großen Überbegriffes des NLPs, also des Natural Language Processings.
Sehr interessant, danke. Dann basiert ja euer Tool einfach gesagt auf der künstlichen Intelligenz. Mal salopp gefragt, wann kann man der KI vertrauen und wann schlägt der Mensch die Maschine und man sollte besser selbst optimieren?
Ja, eine Maschine muss auch wie ein Mensch und ein Kind auch immer lernen. Also jeder KI, AI, Machine Learning Algorithmus ist auch darauf getrimmt, die Daten zu lernen. Das kennen auch viele, die Google Smart Bidding Algorithmen einsetzen, innerhalb von Google Ads, auch für die Search Ads. Da steht dann so schön, Gebotsstrategie lernt. Und man kann diesen Machine Learning, der Vorteil an diesem Machine Learning, an AI, das kann an einem gewissen Punkt mehr lernen, als es ein Mensch mit seiner Zeit lernen könnte oder wo er vielleicht auch Lust und Zeit zu hat. Wenn ich aber als Mensch mit unserer eigenen Intelligenz schon die Kenntnis habe, dass vielleicht meine Marken-Keywords besser performen als die rein generischen Keywords, dass bestimmte generische Keywords einfach nicht gut abverkauft werden aus der Historie, weil da nicht das Sortiment oder die Preise hinter sind oder dass von der einen Marke nur viel zu wenig Produkte im Sortiment sind, dann muss man nicht erst der Maschine das zum Lernen geben müssen, oder so, oder andersrum, für, ne? Die Maschine muss es nicht erst lernen, sondern da sollte der Mensch und der Sehermensch weiterhin dran glauben, dass er sein Sortiment und sein Produktportfolio und damit die Keywords besser kennt und dieses Wissen dem Algorithmus schon gibt, indem man gerade in diesem Bidding-Algorithmus oder auch bei den Anzeigentexten, dass man von vornherein Einfluss darauf nimmt, zum Beispiel Budgettöpfe für bestimmte Marken aufmachen oder für bestimmte generische und nicht einfach alles blindlings in einen großen Topf werfen und oh ja, der Machine Learning Algorithmus lernt das irgendwann. Ja, er lernt es auch irgendwann. Aber wenn ich diese Kenntnis habe, dann sollte ich da schon vorher selber reingehen und auch selber optimieren und ihm selbst diese Trennung aufweisen. Gerade bei großen Unternehmen mit großen Google Ads Accounts, da funktionieren die RSAs, diese Responsive Search Ads, auch viel besser, weil Google ja viel mehr Daten hat, welche Anzeigenkombination jetzt wirklich Sinn macht. Gerade in kleineren Accounts ist das sehr, sehr schwierig. In kleineren Accounts mit wenig Daten sollte man der KI eher weniger vertrauen und am Ende dann doch leider mehr Zeit selbst in die Hand nehmen und die KI ja, zurechtweisen oder die Systeme zurechtweisen und das eigene Wissen, was man ja dann meistens auch als eigenes Teil des Unternehmens hat, als eigener SEA-Manager, Online-Marketing-Manager, der KI dann aufgeben. Das kann zum Beispiel, wir hatten ja über die responsive Suchanzeigen gesprochen, da kann man anpinnen, also bestimmte Headlines, bestimmte Überschriften, könnte man sagen, gut, diese eine Überschrift soll immer an der Position 2 auftauchen, wenn die Anzeige gespielt wird, dann kann ich darauf Einfluss nehmen und sollte das auch, wenn ich zu wenig Daten und Informationen habe.
Und was würdest du sagen, wann oder was sollte man generell bei den Keywords beachten?
Ja, das ist eine Frage, die sehr, sehr breit ist. Was man bei Keywords beachten sollte, ist, dass man, es ist immer die Frage, bin ich ein großes Unternehmen, habe ich viel Sortiment, also beantworte ich, wenn ein Nutzer auf meine Seite kommt und ich habe dort 100 Blusen, dann wird die Nutzerin vielleicht am Ende dort fündig werden. Und ich kann auch ein sehr allgemeines Suchmaschinenmarketing machen, kann sehr allgemeine Keywords verwenden, die eine breite Masse von Suchintentionen abbilden. Weil man muss ja immer in ein Verhältnis setzen. Keyword ist ja das, was ich einbuche in Google Ads und was ich bewerbe. Und die Suchen, die darauf matchen, das bestimmt ja am Ende, das bestimmt ja der Nutzer, der bei Google bei Microsoft Ads sucht. Und desto allgemeiner das Keyword ist und desto breiter der Match-Type, also diese Broad-Keywords, die ja sehr, sehr viel matchen können, desto größer ist dieser Streuverlust in den Suchintentionen. Das heißt, wenn ich ein kleineres, spitzeres Sortiment habe, wenn ich auch Spezialist in bestimmten Bereichen bin, macht es Sinn, tiefer in das Keyword-Setup reinzugehen. Und wenn ich ein sehr großes Unternehmen bin mit viel Sortiment und viel Aufwand, kann ich das für mich nutzen und im Keyword-Marketing sehr breit reingehen, kann vielleicht auch sehr viel unterschiedliche breite Keywords und ganz unterschiedliche Keywords verwenden. Wenn ich aber ein Spezialmodenversender bin und nur die 15 Blusen habe für vielleicht Plus-Size, große Größen, gibt es ja auch viele Shops, dann macht es keinen Sinn, einfach nur das Blusen-Keyword einzubuchen. Da muss ich dann auch große Größen mit bewerben, damit die Zielgruppe, die Suchintention möglichst in einem bestimmten Fokus bleibt, weil sonst habe ich diesen Streuverlust. Und dann sind wir bei der KI, da muss die KI das vielleicht auch erst wieder lernen, dass das allgemeine Blusen-Keyword für 2/3 der Nutzer vielleicht gar nicht relevant ist.
Und würdest du sagen, dass SEA und SEO nicht ohne einander funktioniert oder vielleicht auch warum nicht?
Also ich bin kein SEO-Experte, aber gerade unseren Kunden und im SEA hilft uns natürlich auch ein gutes SEA. Oder auch in bestimmten Bereichen ausgeprägtes SEO, weil von den SEO-Kollegen bekommen wir natürlich auch sehr, sehr gute Suchanfragen und Keyword-Ideen, die wir dann auch nutzen können, um sie im SEA zu bewerben und zu bedienen. Und gerade das Anzeigenformat der dynamischen Suchanzeigen, der DSA, das ist auch ein neues Anzeigenformat, was Google eingeführt hat. DSA basiert rein darauf, dass es quasi, ich nenne es immer ganz gerne, gekaufte SEO-Ergebnisse sind. Das heißt, wenn die SEO-Kollegen am Ende einen schlechten Job machen, dann funktionieren auch die dynamischen Suchanzeigen, die DSA, schlichtweg nicht. Also da korreliert SEO und SEA sehr, sehr stark bei diesem Anzeigenformat. Ansonsten ist das eigentlich, glaube ich, eine ganz gute Ergänzung. Und beides kann auch ohne einander funktionieren, aber gemeinsam ist es auf jeden Fall besser und stärker.
Mhm, danke. Und wenn wir jetzt vielleicht abschließend noch auf das Suchmaschinenmarketing aktuell eingehen, durch die Corona-Pandemie aktuell sind wir natürlich noch mehr online unterwegs. Wie würdest du sagen, hat sich da das Suchmaschinenmarketing aktuell verändert oder wird sich vielleicht auch noch verändern?
Ja, ich bin ja auch schon recht lange im Suchmaschinenmarketing unterwegs und das, was mich im Rückblick gerade auch auf das letzte Jahr im Vergleich zu 2019 sehr stark aufgefallen ist, schlichtweg durch den Lockdown, gerade in diesem Retail-Segment wurde in der Vergangenheit auch sehr viel mehr nach Orten gesucht. Also da kamen halt Suchanfragen wie Jacke kaufen München, Jacken kaufen in Hamburg. Da ist wieder diese typische Suchintention. Ein Nutzer wollte sich vorher informieren, bevor er in die Einkaufsmeile oder in die Einkaufsstraße marschiert. Diese Suchanfragen, diese ortsbezogene Suchanfragen sind natürlich deutlich weniger geworden, weil die Leute gar nicht die Möglichkeit hatten, in die Innenstädte zu gehen, gerade im letzten Jahr. Das hat sich jetzt auch mit diesem Jahr und mit den Lockerungen schon weitergegeben. Man merkt aber auch schon, dass die Nutzer stärker daran gewöhnt sind, online zu kaufen. Und wir haben so einige Modeshops, da gehört ja Peter Hahn auch zu, mit der älteren Zielgruppe, die sich vorher da vielleicht auch nicht so mit beschäftigt haben und doch dann lieber in die Innenstadt gegangen sind. Also ich glaube, die Corona-Pandemie hat auch insgesamt für das Online-Segment und für die Suchmaschinen ein Wachstum gerade in der älteren Zielgruppe gepackt, die sich da vorher nicht so mit auseinandergesetzt haben und zwangsläufig, wenn sie dann auch mal wieder neue und gerade im Modesegment haben wollten, neue Produkte haben wollten, dann auch stärker die Online-Shops angegangen sind und nicht mehr traditionell nach dem besten Laden in der Innenstadt gesucht haben, wo sie jetzt ihre Mode kaufen können.
Ja, vielen Dank.
Ja, dann sage ich an der Stelle auch nochmal vielen Dank, Jan, dass du dir Zeit für das Interview genommen hast. War wirklich sehr spannend und informativ.
Ja, vielen Dank auch nochmal an euch für die Orga und für die Vorbereitung der tollen Fragen. Ist eine sehr gute Ergänzung. Wir hatten ja auch letzte Woche auch nur eine halbe Stunde bei dem Vortrag. Ist, glaube ich, ergänzt das sehr gut. Vielen Dank.